Willkommen auf dem Fantasy Channel. Heute mit einem Ruth M. Fuchs Spezial. Mit der Story Jenseits des Zauns und Lollepoll. Der ersten Geschichte aus dem Litera Special Alles Öko. Ausgewählt von Alicia Bionda. Jenseits des Zauns. Derbin würde sich nicht umdrehen. Nein, auf keinen Fall würde er ihn anschauen. Was sollte das auch bringen, außer Ärger? Schließlich hatte er die Strafarbeit, an der er jetzt saß, auch nur ihm zu verdanken. Ja, eigentlich war er an allem schuld. Würde es ihn nicht geben, wäre er, Derbin, auch nie auf so dumme Gedanken gekommen. Und dann müsste er jetzt auch nicht mühselig das Getreide enthülsen, Korn für Korn, und ja keines vergessen. Verbissen pulte Derbin ein Korn nach dem anderen aus den Ähren. Der Korb wollte einfach nicht leer werden, aber erst dann durfte er aufhören. Derbin wußte, daß ihm alles wehtun würde, sobald er sich aus der ungewohnten Haltung aufrichtete. Also lieber so nach vorn gebeugt sitzen bleiben und vor allem nicht umdrehen. Irgendwann war dann doch die letzte Ähre zur Hand genommen, das letzte Korn herausgelöst und zu den anderen geworfen worden. Er hatte es geschafft. Derbin richtete sich vorsichtig auf. Sein Rücken fühlte sich an, als hätte ihm jemand ein glühendes Messer hineingestoßen. In den Beinen tobte sich ein ganzer Stamm von Ameisen aus und im Nacken hatte jemand ein gespicktes Nadelkissen platziert. Tapfer stemmte Derbin die Hände in die Seiten und bog den Rücken nach hinten durch. Dabei fiel sein Blick auf ihn. Er stand da, wie immer. So grün wie immer, so hoch wie immer. Und er erstreckte sich noch immer in beide Richtungen bis zum Horizont. Eigentlich nur ein schlichter Bambuszaun mit locker im Kreuz befestigten Stangen. Weder sehr dicht, noch sehr schwer. Eher ein luftiges Gitter. Jenseits dieses Gitters aber war es immer nebelig. Egal ob Tag oder Nacht, Kälte oder Hitze. Meistens war der Nebel dicht und undurchdringlich, nur manchmal wich er wenigstens so weit zurück, dass man ein paar Schritte weit sandigen, öden Boden sehen konnte. Hin und wieder lichtete sich der Nebel aber auch ein wenig, und man konnte Lichter sehen oder etwas, das so aussah wie Lichter, in Gelb, Orange und hellem Rot. Einige flitzten im Nebel hin und her, als würde er sie gar nicht in ihrer Sicht behindern, andere dagegen schienen träge dahin zu treiben. Und wenn zwei aufeinander trafen, umkreisten sie einander, als würden sie tanzen, um sich dann wieder zu trennen und jedes seiner Wege zu gehen. Der grüne Zaun hatte eine Lücke knapp über dem Boden. So viel Derbin wußte, war es die einzige Lücke im ganzen Zaun. Als Kind war er lange in beiden Richtungen an diesem Zaun entlang gelaufen. Aber dieses Loch im Gitterwerk gab es nur hier, mitten im Dorf. Schon als kleiner Junge hatte Derbin sich gefragt, warum das wohl so war. Er hatte es sich genau angeschaut, oder wenigstens so genau, wie es möglich war, ohne den Zaun zu berühren. Die Enden der Stangen links und rechts von der Aussparung waren glatt abgeschnitten, nicht ausgefranst oder abgebrochen. Als er Halil, den alten Lehrer, deswegen gefragt hatte, hatte dieser erklärt, selbstverständlich sei da nichts abgebrochen. An dem großen Zaun könne nichts brechen, und hatte den Jungen mit so stolz erhobenem Haupt, als habe er den Zaun selbst gebaut, stehen gelassen. Als ob er damit die Frage beantwortet hätte. Derbin seufzte. So war das eigentlich immer mit seinen Fragen, und deshalb hatte er sich ja heute Morgen auch den Ärger und die Strafarbeit eingehandelt. Es war während des Unterrichts gewesen. Derbin und die anderen Kinder hatten sich um Halil versammelt, der ihnen wieder einmal erklärte, dass sie ein auserwähltes Volk seien, solange sie das große Tabu achteten. Denn wenn sie das nicht täten, würde es ihnen so gehen wie Boba, dem Ungehorsamen. Boba, so leierte der alte Lehrer die Geschichte herunter, Boba hatte das Verbot missachtet, das besagte, dass niemand den Zaun berühren oder gar übersteigen durfte. Er war auf die andere Seite geklettert und in den Nebel gegangen, doch sein Hochmut wurde schwer bestraft, ätzender Regen fiel auf ihn herab und Feuerbälle stürzten hernieder und Boba verbrannte unter Schmerzen zu einem Häufchen Asche.
»Lasst euch das eine Warnung sein«,
endete Halil mit hoch erhobenem Finger und einem strengen Blick für jedes einzelne Kind. Vor allem die Jüngeren nickten eifrig. Die Älteren, zu denen auch Derbin zählte, kannten die Erzählung selbst schon fast auswendig und gaben sich selbstsicherer. Alles war wie immer. Bis Derbin die Hand hob und fragte, »Woher wissen wir, dass Boba verbrannt ist?« Halil zog unwillig die Augenbrauen zusammen.
»Es ist seit Generationen so überliefert«, meinte er dann.
»Ja, das weiß ich. Aber woher hat es der erste Erzähler gewusst?« Voller Eifer beugte sich Derbin nun nach vorn. »Hat man es vom Dorf aus sehen können? Aber warum hat dann niemand geholfen und Boba zum Beispiel ein Seil zugeworfen, um ihn auf die sichere Seite zurückzuziehen? Wenn man es aber vom Dorf aus nicht sehen konnte, ist der Erzähler dann mitgegangen? Und wenn er dabei war, wieso ist er dann heil zurückgekommen? Wenn er aber nicht dabei war, wie kann er dann wissen, was geschehen ist? Hat er vielleicht geträumt? Und wenn er geträumt hat, woher wusste er dann, dass es die Wahrheit war? Ich meine, ich habe auch schon mal geträumt, dass ich über den Fischteich laufen kann. Dabei kann ich doch noch nicht einmal schwimmen.
Ich habe mal geträumt, dass ich fliegen kann«,
krähte der Fudi. Ein Junge, etwa 2 Jahre jünger als Derbin, etwas kleiner und zierlicher und immer barfuß. Er war dauernd in Derbins Nähe und eiferte ihm nach. Derbin behandelte ihn umgekehrt so großmütig wie einen kleinen Bruder. Dankbar lächelte er dem Jungen jetzt zu, der ihm zur Hilfe kommen wollte.
»Und ich habe schon mal geträumt, ich wäre die Frau vom Clan-Chef«,
plapperte da auch noch ein junges Mädchen drauf los, bemerkte dann, was es gesagt hatte, und errötete bis unter die Haarwurzeln.
»Wie kannst du es wagen, dich über die alten Legenden lustig zu machen?«
schrie da Halil, die Einwürfe der anderen einfach ignorierend, und fuchtelte mit dem Finger in Derbins Richtung.
»Ich mache mich nicht lustig«, verteidigte sich der Junge erschrocken. »Ich? Nichtsnutziger Lümmel!«
Halil zitterte nun vor Wut.
»Du wirst schon sehen, was du davon hast.
Aber ich...«
Weiter kam Derbin nicht, denn der Lehrer rappelte sich mühsam, aber voller Eifer auf und humpelte, so schnell sein Alter es erlaubte, zur Hütte des Clanchefs. Es dauerte nicht lange, da erschien dieser mit zornrotem Kopf und brummte Derbin auf, einen Korb voll Getreideähren zu enthülsen, damit er auf andere Gedanken käme und sich nicht mehr so schändliches Zeug überlegte.
»Aber das ist ungerecht«, protestierte Fudi
zornig, wurde jedoch einfach nicht beachtet. Und Derbin hatte mit hängendem Kopf unter den anderen Kindern gesessen, die alle erschrocken mal ihn, mal den Clanchef anstarrten und keinen Ton über die Lippen brachten. Jetzt, da er mit seiner Strafarbeit fertig war, gesellte sich auch sofort wieder Fudi zu ihm.
»Das war so gemein«,
verkündete er und machte ein finsteres Gesicht. Derbin musste lachen.
»Ist nicht so schlimm«,
beschwichtigte er den Jüngeren und zauste ihm das Haar.
»Aber du hast doch recht«, behauptete der eifrig. »Keiner weiß, wer die alten Geschichten gemacht hat und woher er wusste, was geschehen war. Wichtiger ist, dass uns die alten Legenden beschützen«,
murmelte Derbin, war jedoch nicht so richtig bei der Sache. Er starrte auf die Lücke im Zaun. Der Nebel bewegte sich jenseits der Bambusstangen. Er schien Kreise zu ziehen und Wellen zu schlagen, als ob er ein Eigenleben hatte. In seinem Inneren konnte der Junge einige der dahinziehenden Lichter erkennen, und da, durch die Lücke, waberte etwas Nebel herein, ganz eindeutig auf die Seite des Dorfes. Derbin hielt den Atem an, sah das nicht aus, als würde ihn ein Finger zu sich winken? Fudi bemerkte davon nichts.
»Wer weiß, ob das wirklich so ist«, überlegte er jetzt laut. »Wir werden es nie wissen.« »Was hast du gesagt?«
Derbin riss seinen Blick von den Bildern los, die er im Nebel zu sehen glaubte.
»Wir werden nie wissen, ob die Geschichten uns wirklich vor Gefahr schützen sollen.«
Fudi zuckte mit den Schultern.
Vielleicht hat wirklich nur einer schlecht geträumt, wie du gesagt hast.
Ja, vielleicht, stimmte der Ältere ihm zu, und Fodi strahlte stolz. 2 Wochen später saß Derbin hinter einem Busch versteckt und packte seinen Rucksack.
»Was machst du da?« schreckte ihn Fodi auf.
Derbin überlegte eine Weile, welche Antwort er geben sollte. Schließlich sagte er einfach,
»Heute Nacht werde ich über den Zaun steigen.«
Fodi schlug die Hand vor den Mund und sah ihn mit einer Mischung aus Entsetzen und Bewunderung an.
»Du willst wirklich gehen?«
flüsterte er ehrfürchtig.
»Hast du keine Angst?«
»Nein, gar nicht«, behauptete Derbin großspurig. In Wahrheit hatte er jedoch plötzlich, kaum dass er sein Vorhaben zum ersten Mal ausgesprochen hatte, ein mulmiges Gefühl. Aber als er bemerkte, wie Fodi ihn mit leuchtenden Augen anschaute, lächelte er selbstsicher. Was sollte schon geschehen? Die dummen alten Geschichten bewiesen gar nichts, ganz im Gegenteil. Das waren Ammenmärchen für kleine Kinder. Darauf fiel er nicht mehr herein.
»Aber du darfst es niemandem sagen«,
schärfte er seinem kleinen Freund ein und zog den letzten Riemen fest.
»Niemandem«, versicherte Fodi ernst, »nie im Leben, egal welche Strafe sie mir dafür aufbrummen.
Sie wissen ja nicht, dass du meinen Plan kennst.« Derbin lächelte über den Eifer des anderen Jungen. »Also können sie dich auch nicht bestrafen.«
»Stimmt«,
Fodi lachte schon wieder. Derbin versteckte den Rucksack sorgfältig unter dem Busch. Im Grunde ging es ihm dabei durch den Kopf, war es gar nicht so schlimm, wenn Fodi von seinem, Derbins, Abenteuer erzählte. Wenn er erst einmal über den Zaun gestiegen war, bestimmt würde man ihn heimlich bewundern und ihm, wenn er dann zurückkam, einen großartigen Empfang bereiten. Er würde ein Held sein. Als es auf Mitternacht zuging, schlich sich Derbin aus der Hütte seiner Familie und holte seinen Rucksack aus dem Versteck. Der Mond stand hell und voll am Himmel. Aufmerksam sah der Junge sich um. War da nicht eine Bewegung gewesen? Er war sich fast sicher, dass er aus dem Augenwinkel etwas gesehen hatte, doch nun schien alles still. Derbin straffte die Schultern und trat an den Zaun. Neugierig starrte er in den Nebel, konnte aber wie immer nichts Genaues erkennen. Verstohlen sah er noch einmal nach links und rechts. Keiner da. Da hob er einen Kiesel auf und warf ihn durch die Öffnung. Kein Zischen war zu hören, als würde ätzender Regen darauf fallen. Aber vielleicht lag das ja auch daran, dass es nur ein Stein war. Derbin betrachtete nachdenklich seinen Rucksack. Nach einigem Zögern schob er ihn vorsichtig zwischen 2 Stäben hindurch auf die andere Seite, wobei er darauf achtete, dass seine Hände auf der Dorfseite blieben. Nichts geschah. Schließlich zog sich der Nebel sogar ein bisschen zurück, und Derbin konnte sehen, dass der Rucksack unbeschädigt auf dem Boden lag und immer noch wie ein Rucksack aussah. Lange starrte der Junge auf den Rucksack, der praktisch zu seinen Füßen lag. Er bückte sich, um durch die Lücke im Zaun zu kriechen, und prallte zurück.
Hatte sich da nicht etwas im Nebel bewegt? Ein dunkler Schatten, groß und bedrohlich.
Jetzt meinte Derbin sogar ein tiefes, grollendes Knurren zu hören. Entsetzt sprang er auf und lief zurück zur Hütte seiner Familie, wo er sich unter den Decken auf seinem Schlafplatz verkroch. Die Sonne war gerade aufgegangen, als Derbin aus der Hütte schlich. Er hatte sich während der Nacht alles genau überlegt. Als erstes würde er unbemerkt seinen Rucksack holen. Mit einem Stecken müsste sich das Ding eigentlich ganz leicht hereinziehen lassen, und dann würde er Fodi irgendeine Ausrede erzählen, warum er beschlossen hatte, noch ein wenig zu warten. Da würde ihm schon etwas einfallen, ganz bestimmt. Doch als Derbin an den Zaun trat, war da kein Rucksack. Jemand musste ihn weggenommen haben. Jemand jenseits des Zaunes. Wie gut, dass er nicht hinübergestiegen war. Während Derbin noch erleichtert aufatmete, lichtete der Nebel sich ein wenig und gab den Blick frei auf den sandigen Boden. Derbin sah ein paar regelmäßige Abdrücke, die vom Zaun wegführten. Abdrücke wie von kleinen, bloßen Füßen. In diesem Moment erscholl hinter ihm der verzweifelte Schrei einer Frau.
»Wo ist er? Wo ist Fodi, mein Sohn?«
Ruth M. Fuchs unterhält die Litera-Besucher seit Juli 2010 sporadisch mit Kurzgeschichten rund um Anselm Freudelsberger, den Ökobestatter und seinen Kobold Lollepoll. Der Beruf des Bestatters ist nicht unbedingt beliebt. Wenn man Ökobestatter ist, ist das zwar um einiges ungewöhnlicher, aber nicht gerade besser. Vielleicht kann man dabei ein gutes Gewissen haben, aber kontaktförderlich ist es nicht. Ein Bestatter, Öko oder nicht, dürfte also ein eher abgesondertes Leben führen, vor allem wenn er obendrein auch noch feinfühlig ist und einen Hang zur Melancholie hat. Wenn in dieses Leben dann ein Hauskobold platzt, kann das gut gehen? Und was passiert, wenn der Kobold plötzlich wieder verschwindet? Lollepoll. Ich bin ein Mensch, dem Menschen Geschichten erzählen. Meist sind es nicht irgendwelche, sondern ihre Lebensgeschichten. Es muss daran liegen, dass ich nie viel von mir erzähle. Was sollte ich auch sagen, das andere interessieren könnte? Vielleicht liegt es aber auch an meinem Beruf, wenigstens zum Teil. Ich bin Ökobestatter. In der heutigen Zeit will man doch sicher sein, dass der geliebte Verstorbene umweltfreundlich unter die Erde kommt, zurück zur Natur sozusagen. Bei all der Chemie weiß man doch nie, ob er nicht irgendwo Schimmel ansetzt und sonst tut sich gar nichts. Bei mir wird er oder sie garantiert in einen Sarg aus unbehandeltem einheimischem Holz aus Ökoanbau gebettet, Beschläge und Griffe zuverlässig, nicht rostfrei, sondern biologisch abbaubar. Und im Sarginneren gibt es keine Polster und Bespannung aus Kunstfaser, sondern reine Baumwolle oder 100% Seide, ökologisch unbedenklich gebleicht und verbürgt schnell wieder, integriert in den Kreislauf der Natur. Die sterblichen Überreste werden auch bestimmt nicht von irgendwelchen ekligen, genmutierten Maden zersetzt, sondern von eigens eingebrachten Wurmstämmen, wobei diese Tierchen nachweislich in ihrer natürlichen Umgebung groß werden, ungeklont und in ihrer unverfälschten Wildform, da ist nichts überzüchtet oder genetisch verändert. Ein Wurm darf bei uns auch ein Wurm bleiben. Natürlich erzählen mir zum Beispiel die Hinterbliebenen alles Mögliche. Erst über den Verstorbenen, was für ein guter Mensch er war oder auch nicht so sehr war, aber über Tote soll man ja nicht schlecht reden. Dann über sich, was für gute Menschen sie doch sind, und dann über ihre Nachbarn, die keine guten Menschen sind, aber bestimmt Stielaugen bekommen, wenn sie die biologisch einwandfreie Beerdigung sehen. Aber auch sonst erzählen mir alle möglichen wildfremden Menschen ihr Leben. Ich brauche nur mal in einer Kneipe zu sitzen und den Fehler machen, den Kopf zu heben und irgendetwas anderes als mein Glas anzuschauen. Prompt fühlt sich einer angesprochen und quatscht mich voll. Ich habe noch nie erlebt, dass mir irgendjemand mal etwas Interessantes erzählt hätte. Ich langweile mich immer zu Tode. Manchmal schlägt sie die Erwähnung meines Berufes in die Flucht, meistens aber nicht, vermutlich, weil sie gar nicht mitbekommen, was ich sage. Aber weil ich zu höflich bin, Rüde zu unterbrechen, reden die anderen immer weiter. Und keiner fragt sich, was wohl so ein Ökobestatter zu erzählen hat. Nur bei einem würde ich liebend gerne mehr wissen, aber der hat mir nichts von seinem bisherigen Leben verraten. Ich rede von meinem Kobold. Bitte, warum sollte ein Ökobestatter keinen Kobold in seinem Haus haben? Ich jedenfalls habe einen. Er geht mir etwa bis zum Knie, hat große spitze Ohren und einen feuerroten Rauschebart. Seine Kleider sind mehr oder weniger alle braun, bis auf die Mütze, die ist rot, aber zumindest war sie es früher mal. Er geht barfuß und hat ein grünes und ein braunes Auge und eine Pfeife, die er über alles liebt. Woher er den Tabak dafür bekommt, weiß ich nicht. Jedenfalls riecht er gut. Aber eigentlich weiß ich auch sonst nichts über ihn, lediglich, dass er Lollepoll heißt oder sich zumindest mit diesem Namen bei mir vorgestellt hat, als er eines Nachts von mir erwischt wurde, wie er den Kühlschrank plünderte. Ich hatte natürlich schon länger bemerkt, dass sich die Lebensmittel scheinbar in Luft auflösten, sobald man sie eine Nacht im Kühlschrank ließ, und legte mich also auf die Lauer. Da kam dann so ein kleines Wesen hereingeschlüpft, von woher weiß ich nicht,
Aber was weiß ich denn überhaupt? Sah sich nach allen Seiten um und stürzte sich auf den Kühlschrank. Es wollte gerade in eine Hartwurst beißen, als ich es am Kragen packte. Es schrie herzerweichend auf und zappelte, als ich es zu mir emporhob. Aber ich ließ nicht los, auch nicht, als es mich so mitleiderregend anschaute und in einer Tour brabbelte:
»Tu mir nichts, bitte, tu mir nichts!«
Aber natürlich tat ich ihm nichts. Ich hatte ja nur wissen wollen, wen ich da neuerdings miternährte. Ich stellte ihn also wieder auf den Boden, hielt ihn aber weiter fest und fragte ihn, wer er sei. Anfangs war er noch ängstlich, aber dann gestand er, er heiße Lollepoll und sei ein arbeitsloser Kobold. Nach und nach wurde er zutraulich, besonders nachdem ich ihn auf den Tisch gesetzt hatte und all die Leckereien des Kühlschranks vor ihm aufbaute und ihn zum Zulangen ermunterte. Wir hielten dann ein gemütliches Mitternachtspicknick, und ich fragte ihn nach dem Woher und Wohin, bekam aber nur vage Auskünfte so in dem Stil
»Wann weit her?«
und
»Mal sehen!«
Es war einfach nichts von ihm zu erfahren. Und ich bekam auch nichts heraus, als mein Kobold schon viele Wochen bei mir lebte. Er erwartete mich immer, wenn ich nach Hause kam. Wir aßen zusammen und trieben allerlei Schabernack, etwas sehr Entspannendes, wenn man ein Ökobestatter ist. Und Lollepoll hörte mir zu. Wenn ich ihm die mehr oder weniger spaßigen Ereignisse des Tages erzählte oder meinem Ärger Luft machte, er saß vor mir auf dem Tisch und hörte aufmerksam zu. Und er fragte manchmal nach. Er schien also tatsächlich zuzuhören. Oder er sitzt auf meiner Schulter und wir lesen zusammen, wobei er immer schneller mit der Seite fertig ist als ich. Musik mag er auch, vor allem Flöten. Ich habe ja mal gelesen, dass Kobolde einem immer gemeine Streiche spielen. Davon konnte bei Lollepoll keine Rede sein. Lediglich den Kühlschrank räumte er des Nachts immer noch gern aus. Wir hatten ein schönes Leben miteinander. Auch wenn mich die Neugier manchmal heftig quälte. Wenn einem sonst immer alle Leute alles erzählen, ist es schon recht ungewohnt, wenn einem dann plötzlich einer nichts, aber auch rein gar nichts erzählt. Ich fragte jedoch nicht mehr, und er schien es zufrieden. Aber als ich heute heimkam, wartete kein Lollepoll. Ich wunderte mich, sagte mir gleichwohl, er hätte vielleicht über irgendeiner Spielerei die Zeit vergessen, oder vielleicht war er in den Kühlschrank gestiegen und die Tür war zugefallen. Der Gedanke beunruhigte mich. Kobolde brauchten doch sicher auch Sauerstoff. Ich rannte also zum Kühlschrank, aber dessen Tür stand weit offen und der Motor lief auf Hochtouren. Dabei war das ganz umsonst, denn er war völlig leer. Oder fast. Die Eiswürfel waren noch da. Oder besser, das Wasser, das Eiswürfel gewesen war. Ich machte den Kühlschrank zu und mich auf die Suche nach meinem Kobold. Mehrere Stunden habe ich gesucht, aber gefunden habe ich gar nichts. Keinen Lollepoll, auch keinen Brief oder auch nur ein Zettelchen mit einer Nachricht. Jetzt ist es draußen schon dunkel und noch immer keine Spur. Wahrscheinlich werde ich mich an den Gedanken gewöhnen müssen, dass er weitergezogen ist. Ob es an der fettarmen Wurst lag? Ich hatte das Gefühl gehabt, ich müsse etwas gegen mein Bäuchlein tun und habe den kalorienarmen Bierschinken gekauft. Aber ist das ein Grund, abzuhauen? Oder macht er das immer so? Wenn ich nur mehr von ihm wüsste, könnte ich ihn suchen.